Lasst uns gemeinsam diesen Psalm beten. Bewahre mich, o Gott, denn ich vertraue auf dich. Meine Seele, du hast zum Herrn gesagt, du bist mein Herr, es gibt für mich nichts Gutes außer dir. Die Heiligen, die auf Erden sind, sie sind die Edlen, an denen ich all mein Wohlgefallen habe. Zahlreich werden die Schmerzen derer sein, die einen anderen Gott nacheilen. An ihren Trankopfern von Blut will ich mich nicht beteiligen, noch ihren Namen auf meinen Lippen nehmen. Der Herr ist mein Erbteil und das Teil meines Bechers. Du sicherst mir mein Los. Die Messschnüre sind mir in einer lieblichen Gegend gefallen. Ja, mir wurde ein schönes Erbe zuteil. Ich lobe den Herrn, der mir Rat gegeben hat. Auch in der Nacht mahnt mich mein Inneres. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen, weil er zu meiner Rechten ist, wanke ich nicht. Darum freut sich mein Herz und meine Seele frohlockt. Auch mein Fleisch wird sicher ruhen, denn du wirst meine Seele nicht den Totenreich preisgeben und wirst nicht zulassen, dass dein Getreuer die Verwesung sieht. Du wirst mir den Weg des Lebens zeigen. Vor deinem Angesicht sind Freuden in Fülle, liebliches Wesen zu deiner Rechten ewiglich. Amen. Dieser Psalm, über den heute auch die Predigt gehen soll, der beginnt mit einer sehr kurzen Bitte. Und das ist die Bitte, die den ganzen Psalm prägt. Und nach dieser kurzen Bitte kommt dann eine sehr lange Begründung für diese kurze Bitte. Das ist heute unser erster Punkt. Eine kurze Bitte mit einer langen Begründung. Ja, bewahre mich, oh Gott, das ist die Bitte. Und David hat diesen Psalm geschrieben und wahrscheinlich gebetet in einer Situation, wo es um Leben und Tod ging. Und was genau sein Problem war, das erfahren wir nicht. Es ist auch nicht so wichtig, denn David betet hier eben mit Absicht nicht, bewahre mich, oh Gott, denn ich habe diese und jene Not, sondern denn ich vertraue auf dich. Wir könnten dort auch übersetzen, denn du bist mein Zufluchtsort. Oder denn bei dir suche ich Zuflucht. David erklärt, was Gott für ihn ist. Und das ist der Grund, warum er hofft, dass Gott ihn bewahrt. Also wir haben hier diese eine Bitte, die jeder von uns wahrscheinlich schon sehr oft gebetet hat, vielleicht auch nur in einem kurzen Stoßgebet, dass wir einfach nur, eben so wie es hier steht, sagen, bewahre mich jetzt, Herr. Hilf mir jetzt hier durch. Steh mir jetzt in dieser Situation bei. Und dann folgt auf diese Bitte 7 Verse lang eine Erklärung, wir könnten eigentlich schon sagen, ein Jubel darüber, was Gott für David ist. Das erste, und das sind jetzt alles Unterpunkte zu unserem ersten Punkt, eine kurze Bitte mit einer langen Begründung. Der erste Unterpunkt ist, Gott ist mein Zufluchtsort. Wir versuchen jetzt Davids Gedankengang, Davids Jubel nachzugehen, nachzusprechen, nachzudenken. Das erste, was er sagt, Gott ist mein Zufluchtsort. Und wir leben in einer Welt voller Unsicherheiten, voller Gefahren. Überall gibt es Kriege, Bürgerkriege, Terroristen, ungerechte Regime, Verfolgung. Und klar, wir haben in Osnabrück noch relative Sicherheit. Osnabrück scheint noch ein sicheres Pflaster zu sein, aber Terroranschläge, Attentate, vielleicht sogar Amokläufe, all das ist möglich, vorstellbar. Seit gestern Nachmittag oder seit gestern umso mehr. Und dann kommt der ganz normale Stress jeden Tag, der ganz normale Wahnsinn auf Arbeit oder die Not, weil ich keine Arbeit habe oder die Probleme, die ich mit irgendwelchen Personen habe, die mir unangenehm sind oder wo ich Dinge zu klären habe und es ist einfach, es bedrückt mich. Und wie herrlich ist es dann, wenn man nach Hause gehen kann, in seine eigenen vier Wände und hinter diesem ganzen Zeug die Türe zuziehen kann. Das werdet ihr hoffentlich auch schon so erfahren haben. Man ist dann zu Hause. Und unser Zuhause ist dann oftmals unser Zufluchtsort. Sicherlich mit den vertrauten Personen, die eben zu unserem Zuhause gehören. Menschen, bei denen eingebrochen wurde, die sich in ihren eigenen vier Wänden nicht mehr sicher fühlen deswegen, denen geht es schrecklich, denen ist etwas Schreckliches verloren, etwas sehr Gutes, Wichtiges verloren gegangen. Wir kommen nach Hause und im Normalfall, dann fühlen wir uns dort sicher, geborgen, unbeobachtet und frei. Aber wir stehen vor Herausforderungen und Bedrohungen, vor denen uns selbst ein schönes und sicheres Zuhause nicht wirklich hilft. Wir stehen auch zu Hause, vielleicht gerade da, wo wir unbeobachtet sind, wo wir uns gehen lassen können, weiterhin unter Bedrängnissen. Das sind zunächst einmal persönlich erfahrene Schicksalsschläge oder vielleicht einfach nur die Angst davor, dass man den Job verliert, wenn man über 50 ist. Dass der Ehepartner stirbt und man dann alleine ist. Oder dass die Kinder das ausbrechen und das Haus verlassen und in die Welt gehen und man verliert sie. Und dann zuletzt kommt dann noch der Kampf, der in uns drin ist. Der Kampf gegen uns selbst, der Kampf gegen unsere Sünde. Das kennen wir doch von zu Hause genauso. Niedergeschlagenheit, Antriebslosigkeit, Lustlosigkeit, Disziplinlosigkeit, heimliche Sünden. Und da kannst du nicht einfach die Tür hinter dir zumachen und deinen Kopf draußen lassen. Auch wenn du in einem noch so sicheren Land wohnst, in einer so schönen Stadt wie Osnabrück, in einem schönen Stadtteil, in einer schönen Wohnung. Wir brauchen mehr. Wir brauchen einen Zufluchtsort, der wirklich sicher ist. Und den können wir nur bei Gott finden. Gott ist unser Zufluchtsort. Bei ihm sind wir sicher. Sicherheit wird in dieser Welt oftmals zu einem Götzen. Das ist das, worüber ich oft predige. Sicherheit und Reichtum, unsere Götzen. Aber das bedeutet nicht, dass wir Sicherheit brauchen. Sie ist wichtig und gut. Die Frage ist, wo suchen wir unsere Sicherheit? Ein schönes Zuhause zu haben, das ist eine wunderbare Sache. Aber wie herrlich ist es, wenn ich beten kann, wie dieser Psalm es sagt, ich vertraue auf dich, ich berge mich bei dir, du bist mein Zufluchtsort. Wenn ich Not und Angst habe, dann kann ich zu dir kommen und ich weiß, du bist sicher, du bist mein Hort, du bist meine feste Burg. Und jetzt geht's weiter. Ja, der zweite Punkt, was David hier bekennt, worüber er jubelt, ist, Gott ist mein Herr und mein höchstes Gut. Man könnte auch sagen, mein größter Schatz. Meine Seele, Vers 2, du hast zum Herrn gesagt, du bist mein Herr. Also da steht, du hast zum Herrn, zu Yahweh gesagt, du bist Adonai, du bist mein Herr. Du bist nicht nur der Bundesgott, sondern du bist auch mein Herr. Du bist mein König, mein Herrscher, mein souveräner Herr. Ich bin glücklich darüber, dass du mich regierst, dass mein Leben in deiner Hand ist und dass du mich führst nach deinem Willen. Und dann sagt er, es gibt nichts Gutes außer dir. Für mich gibt es nichts Gutes außer dir. Du bist mein größter Schatz. Alle anderen guten und schönen Dinge, die sind nur schön und gut, weil sie von dir kommen und weil sie mich zu dir hinweisen. Du selbst bist mein wahrer Schatz, mein kostbarstes Gut. Und meistens erkennt man das erst durch Leid und Entbehrung. Wenn dir alles Schöne in dieser Welt genommen wird, dann erkennst du zutiefst, wo deine einzige Hoffnung liegt. Dass der Herr selbst dein Gut ist. Wisst ihr, ich persönlich bin sehr gern auf Reisen gewesen. Und ich habe nie sowas gekannt wie Heimweh, so nach Hause, so nach Deutschland einfach. Aber irgendwann auf meinen Reisen bin ich dann durch Afrika gekommen und durch Senegal und dort ging es mein Reisekamerad und mir so dreckig. Dort hatten wir Krankheit und schlechtes Essen und unfreundliche Leute. Es war einfach. Und urplötzlich habe ich, der große Reisende, der immer nur weg wollte, so ein Heimweh bekommen. Nach meinem schönen Zuhause. David ging es genauso. David musste ins Exil. Er musste das verheißene Land verlassen. Sein Erbteil. Er musste vor Saul fliehen. Und dort hat er dann was erkannt? Das Land ist schön und gut, aber mein Erbteil ist Gott selbst. Und das drückt er jetzt in den nächsten beiden Versen noch mehr aus. Die dritte Sache, die er hier bekennt und darüber, worüber er jubelt, ist, an Gottes Volk hat er sein Wohlgefallen. Ja, die Heiligen, die auf Erden sind, sie sind die Edlen, an denen ich all mein Wohlgefallen habe. Meine Freude habe ich in denen, die zu dir gehören, weil ich in ihnen dein Handeln sehen kann, weil ich in ihnen Gemeinschaft mit dir erfahren kann. Und dann das nächste, das vierte, am Götzendienst will ich keinen Anteil haben. Gott, du bist mein höchstes Gut und es wäre absoluter Wahnsinn, sich von dir abzuwenden. Zahlreich werden die Schmerzen derer sein, die einen anderen Gott nacheilen. Die Sünde verspricht dir Freude und Glück und schnelle Hilfe, aber sie bringt dir letztendlich Schmerzen. Dieses Wort Schmerzen, das kommt das erste Mal in der Bibel vor, 1. Mose 3, Vers 16, im Gerichtswort über die Frau. Du wirst Schmerzen haben beim Kindergebären. Es sind die Folgen der Sünde, diese Schmerzen. Das ist hier gemeint. Und deshalb, ich will keinen Götzendienst in meinem Leben. Ich will noch nicht mal ihren Namen auf meine Lippen nehmen. Und Vers 5, wir gehen noch einen Schritt weiter, schließt dann wieder an Vers 2 an. Hier drückt David mit anderen Worten aus, dass Gott sein Herr ist. Ja, der Herr ist mein Erbteil und das Teil meines Bechers. Du sicherst mir mein Los. Was er hier sagt ist, was auch immer geschieht in meinem Leben, sei es leicht oder hart, sei es Gutes oder Schlechtes, sind es gute Zeiten, sind es schlechte Zeiten, du bist mein Herr. Und das erkenne ich nicht einfach stoisch an, so schicksalsergeben, es ist eben so, nehme ich so hin, sondern darüber jubel ich. Warum? Das ist das fünfte, was er hier bekennt. Gott ist mein Erbteil. Gott ist mein Erbteil. Ja, ich lese nochmal Vers 5. Der Herr ist mein Erbteil und das Teil meines Bechers, du sicherst mir mein Los. Die Messschnüre, Vers 6, sind mir in einer lieblichen Gegend gefallen. Ja, mir wurde ein schönes Erbe zuteil. Hinter diesen Formulierungen steckt, dass den Israeliten, als sie das Land eingenommen haben mit per Losentscheid ein Stück Land zugeteilt wurde. Und jeder hoffte natürlich, ein schönes Stück Land zu bekommen. Aber hier geht es nicht einfach nur um ein Stück Land. Das Wort lieblich, ja, diese liebliche Gegend, das kommt nochmal in diesem Psalm vor, in Vers 11. Da steht, vor deinem Angesicht, also vor Gottes Angesicht, sind Freuden die Fülle und liebliches Wesen zu deiner Rechten ewiglich. Was David also hier eigentlich sagt, ist Folgendes. Die Grenzen meines Lebens sind Grenzlinien, die mich in die Gegenwart Gottes einschließen. Das ist mein Los. Das ist mein Erbteil. Die Grenzen meines Lebens sind die Grenzlinien, die mich in die Gegenwart Gottes einschließen. Nun, vielleicht kennt ihr solche Tage. Man wacht früh auf und man spürt schon die Tendenz, heute kriege ich Kopfschmerzen. Dementsprechend ist man schon von vornherein gedrückt. Man schiebt sich sein Frühstück rein, man hat nicht richtig Appetit, man fährt mit dem Auto zur Arbeit, das Auto macht Probleme, ich komme viel zu spät an, mein Chef ist schon bedient, guckt mich schon schräg an, dann läuft es nicht, meine Präsentation, das, was ich machen muss, es funktioniert einfach nicht. Ich fahre bei schlechtem Wetter nach Hause, mein Auto ist immer noch schlecht. Ich komme an und sehe die ganze Arbeit zu Hause im Garten, die noch getan werden muss. Aber es regnet. Ich gehe rein, drinnen ist Streit, die Kinder sind böse gewesen, meine Frau ist geschafft, das Abendbrot ist nicht fertig. Ich verliere böse Worte, ich höre böse Worte. Man isst, man versucht alles runterzuschlucken, man guckt sich vielleicht noch irgendwas im Fernsehen an, versucht sich irgendwie zu betäuben, man legt sich ins Bett und man betet. Lieber Gott, der Tag lief heute nicht gut, der war nicht gut. Bitte vergib mir meine Sünde. Ich bitte dich, dass es morgen besser wird. Amen. Aber dann gibt es ja auch andere Tage. Man wacht früh von alleine auf vor dem Wecker. Man fühlt sich frisch. Man steht auf und es ist gutes Wetter. Man genießt das Frühstück, geht auf Arbeit, man ist fast der Erste. Die Kollegen freuen sich. Es läuft einfach, man kriegt ein Lob vom Chef. Und da kommt dann dieser Arbeitskollege und er hat ein Problem in seinem Leben und hat einen Schicksalsschlag und du kannst ihm Rat geben. Du hast sogar die Gelegenheit, über das Evangelium zu reden. Und dann fährst du mit dem Fahrrad wieder nach Hause, weil du hast das Auto sowieso stehen lassen und kommst an deinem super gepflegten Auto vorbei, das steht dort noch geputzt. Der Garten ist vor dir. Die Sonne scheint rein. Herrlich. Die Kinder spielen. Sie haben schon einiges an den Arbeiten getan. Und dann kommt deine Frau und sie sagt, ja, das Essen ist fertig, kommt alle zu Tisch. Und am Ende vom Essen, dann betet ihr nochmal und dann am Abend, da kommst du gar nicht auf die Idee, dich vor den Fernseher zu setzen. Nein, du nimmst deine Bibel und setzt dich mit deiner Frau hin und ihr lest. Und dann fangt ihr an zu beten. Oh Herr, es ist so gut, dich zu kennen. Und dann fangt ihr an, Fürbitte zu halten, für die ganze Familie und dann für die Gemeinde. Ja, für jedes Gemeindeglied extra. Ihr geht komplett durch und dann nochmal und dann für das Land und dann dankt ihr ihm und den Lobpreis und noch ein Psalm lesen und dann schlaft ihr mit einem Grinsen auf dem Gesicht ein. Nun, liebe Geschwister, wenn wir nur an diesen äußeren Dingen festmachen, daran, wie der Tag gelaufen ist, wie unser Lobpreis aussieht, wie wir Gott danken, wie zuversichtlich wir in Gott sind. Wisst ihr, was das dann ist? Götzendienst. Ich kann jedes dieser Gebete nachvollziehen. Ich spreche aus meinem Leben. Genauso mache ich das. Aber wisst ihr, wir können Psalm 16 jeden Tag beten, jeden Tag. Weil Gott bei uns ist, weil Jesus zu uns gekommen ist. Weil er den Lohn unserer Sünde auf sich genommen hat und er hat uns sein Los, sein herrliches Los zugeteilt. Er hat uns eingeschlossen, er hat uns hineingenommen in die Gemeinschaft des dreieinigen Gottes, in die Gegenwart Gottes. Wo liebliches Wesen ist zu seiner Rechten ewiglich. Was lesen wir dann? Vers 8. Liebliches Wesen zur Rechten Gottes ewiglich. Vers 11 und Vers 8. Und er ist zu meiner Rechten. Und damit kommen wir noch zu einer letzten Sache, die David hier erklärt, wo er David damit Gott Lob preist. Er sagt, Gott ist mein Zufluchtsort, Gott ist mein größtes Gut, mein Schatz, Gott ist mein Herr, Gott ist mein Ratgeber. Das ist das Sechste hier, was er hier kennt. Gott ist mein Ratgeber. Vers 7. Ich lobe den Herrn, der mir Rat gegeben hat. Auch in der Nacht mahnt mich mein Inneres. Und das ist jetzt nicht noch eine Sache einfach mehr, sondern dass Gott unser Ratgeber ist, ist bedeutend für all die vorherigen Dinge. In Gott finde ich Zuflucht, weil er mich durch sein Wort leitet. Weil er mich durch sein Wort aus der Not herausführt. Weil er mich durch sein Wort tröstet. Weil er mich auf dem Pfad des Lebens leitet bis in die himmlische Herrlichkeit, wie wir es Vers 11 lesen. Wie ein Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so sehnt sich mein Inneres, meine Seele nach dir, singen wir. Und das bedeutet, unsere Seele dürstet nach dem lebendigen Wasser und das ist Gottes Wort. Gott ist mein größter Schatz, mein höchstes Gut. Nicht nur wegen der wunderbaren Charaktereigenschaften Gottes, sondern eben auch wegen seinem Wort, was er zu mir spricht. Wenn ich sage, Gott ist mein höchstes Gut, das ist ja nicht so eine abstrakte Sache. So, ja, also im Kopf, ich weiß von der Theorie her, Gott ist das höchste Gut. Ich liebe all die Sachen in der Welt, aber ich weiß, Gott muss noch mal besser sein. Wir haben sein Wort. Gott spricht zu uns. Gott offenbart sich selbst konkret in seinem Wort. Und mit seinen Worten erreicht er uns auch in der Nacht. Das ist ja ein Bild, ja. Selbst wenn ich mit meinen Gedanken im Dunkeln bin, wenn ich nicht mehr weiter weiß, wenn ich eben nicht Gott sehen kann, sein Wort dringt in mein Dunkel hinein und ist ein Licht in der Nacht. Und durch sein Wort führt er mich. Durch sein Wort übt er seine Herrschaft über mir aus. Nicht nur, indem er mir die Gebote gibt und sagt, mach es so. Frissvogel oder stirb, sondern er gibt mir das Gebot und er gibt mir das Verständnis und er verändert mich innerlich, dass ich es sogar tun will. Okay, David hat ausgerufen, bewahre mich, oh Gott, das ist die kurze Bitte. Bewahre mich, oh Gott. Und dann hat er 7 Verse lang darüber gejubelt, wer und was Gott für ihn ist. Seine Zuflucht, sein größter Schatz, sein souveräner Herr, sein Erbteil, sein vertrauensvoller Ratgeber. Und das Ergebnis dieses Lobpreises ist nun, dass sich seine Bitte in eine Erklärung seiner Zuversicht in Gott verwandelt hat. Ja, noch mehr zu einer Bekräftigung und Verkündigung der Gegenwart Gottes in seinem Leben. Das ist eine Bestätigung. Vers 8, ich habe den Herrn allezeit vor Augen, er steht mir zur Rechten, darum werde ich festbleiben. Das ist der zweite Punkt, der zweite große Punkt heute Morgen. Das erste war eine kurze Bitte mit einer langen Erklärung und jetzt kommt, eine Bitte verwandelt sich in Zuversicht. Das ist der zweite Punkt. Wie ist er von der Bitte um Gottes Hilfe zur Bestätigung von Gottes Hilfe gekommen? Nochmal, indem er sich vor Augen gehalten hat, indem er verkündet und darüber gejubelt hat, was Gott für ihn ist. Und genau das müssen wir machen. Genau das müssen wir in unseren Gebeten machen. In unseren Andachten, in unseren Gottesdiensten. Darum kommen wir überhaupt hierher. Warum ist das so wichtig? Weil wir es so oft eben nicht vor Augen haben. Und weil wir dann eben auch tatsächlich nicht so leben. Wir suchen unsere Zuflucht in anderen Dingen. Wir lassen von anderen Dingen unser Leben bestimmen. Von der Welt und ihrer Weisheit lassen wir uns beeinflussen und beraten. Und wisst ihr, was das Geniale ist an diesem Psalm? Dass Gott uns diesen Psalm gegeben hat, weil er genau weiß, dass wir so sind. Er weiß, dass wir oftmals anders denken und anders leben. Und er will eben, dass wir erkennen, dass er unsere einzige Zuflucht ist. Unser höchstes Gut, unser Herr, unser Erbteil, unser Ratgeber. Und vielleicht sagst du, also ich kann so einen Psalm nicht beten. Ich darf ihn nicht beten, weil es eben nicht meinem Leben entspricht. Ich kann doch nicht zu Gott gehen und sagen, ich habe das und das Problem, hilf mir, hilf mir, hilf mir. Warum? Weil ich auf dich vertraue. Weil du mein Ein und Alles bist. Kann ich doch nicht machen, weil es ist nicht so bei mir. Und wisst ihr, was Gott sagt? Gerade weil es oftmals in uns so ist, dass es eben nicht so ist wie hier in dem Psalm. Gerade deshalb sollen wir so beten. Gerade deshalb müssen wir uns das vor Augen halten, damit wir es begreifen. Damit wir es neu begreifen. Gott ist unsere einzige Zuflucht. Die Bitte wurde zur Zuversicht und die Zuversicht wird zur Freude. Ja, Vers 9, darum freut sich mein Herz und meine Seele frohlockt. Und jetzt schaut mal, wie David weiter seine Freude begründet. Auch mein Fleisch wird sicher ruhen, denn du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben und wirst nicht zulassen, dass dein Getreuer die Verwesung sieht. Also wir hatten eine kurze Bitte mit einer langen Begründung, dann zweitens eine Bitte wird zur Zuversicht und drittens nun, die Zuversicht reicht über den Tod hinaus, offensichtlich. Die Zuversicht reicht über den Tod hinaus. David bittet um Bewahrung am Anfang. Aber jetzt wird deutlich, dass es ihn um mehr geht als nur um Bewahrung vor einem vorschnellen Tod. Bewahrung hier jetzt konkret in der Not. Ihm geht es nicht nur darum, davor bewahrt zu bleiben, sondern er bittet letztlich darum, oh Gott, überlasse mich nicht dem Tod, auch wenn ich sterbe. David ist sich sicher, dass Gott sein Zufluchtsort, sein Herr, sein Erbteil, sein Ratgeber ist in Ewigkeit. Nicht nur in dieser Welt. Der Tod wird nicht das Ende seiner Beziehung, seiner Verbindung mit Gott sein. Das war also der eigentliche Inhalt seiner Bitte aus Vers 1. Das ist der Inhalt seiner festen Zuversicht aus Vers 8. Das ist der Grund seiner Freude, Vers 9. Wir haben es heute im Psalm, den wir am Anfang vom Gottesdienst gehört haben, auch gehört. Psalm 49. Aber Gott wird mich erlösen aus des Todes Gewalt. Er nimmt mich auf. Und David weiß, dass er, wenn er dann bei Gott sein wird, die Fülle der Freude erfahren wird. Liebliches Wesen zu Gottes Rechten. Er wird dort sein. Nun Frage, wie kann David so zuversichtlich sein über den Tod hinaus? Und hier spielt die Verheißung Gottes an David eine wichtige Rolle. Gott hat David eine Verheißung gegeben. Wir lesen davon im 2. Samuel 7, Vers 12 und 13. Ich lese euch die mal vor. Gott lässt David verkünden, wenn nun deine Zeit um ist und du dich zu deinen Vätern schlafen legst, will ich dir einen Nachkommen erwecken. Der wird von deinem Leibe kommen, dem will ich sein Königtum bestätigen, der soll meinen Namen ein Haus bauen und ich will seinen Königsthron bestätigen, ewiglich. Also zunächst einmal müssen wir festhalten, David wusste, dass er sterben und auch verwesen würde. Du wirst dich zu deinen Vätern schlafen legen, das bedeutet, du wirst begraben werden und dann wirst du dort liegen, bis du komplett verrottet bist. Aber David wusste auch, dass aus seiner Linie irgendwann ein König kommen würde, der sich auf ewig auf den Thron setzen sollte. Dieser König würde tatsächlich nicht die Verwesung sehen, so wie David sie gesehen hat, und darum würde sein Königtum ewig währen. Und hier komme ich zu meinem vierten Punkt und ich glaube letzten. Den habe ich genannt wie das Lied Jesu, meine Zuversicht. Jesu, meine Zuversicht. Was meinte David jetzt mit Psalm 16, Vers 10? Was hat er denn jetzt genau damit gemeint? Petrus erklärt es uns in seiner Pfingstpredigt. Das hatten wir heute in der Lesung. Hört nochmal her. Apostelgeschichte 2, Abvers 29. Ihr Männer, liebe Brüder, lasst mich freimütig zu euch reden von dem Erzvater David. Achtung, nochmal die Bestätigung. Er ist gestorben und begraben und sein Grab ist bei uns bis auf diesen Tag. In Klammern, er ist auch wirklich verwest. Der ist dort geblieben. Da er nun ein Prophet war und wusste, dass ihm Gott verheißen hatte mit einem Eid, dass ein Nachkomme von ihm auf seinem Thron sitzen sollte, hat er es vorausgesehen und von der Auferstehung des Christus gesagt, er ist nicht dem Tod überlassen und sein Leib hat die Verwesung nicht gesehen. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, dessen sind wir alle Zeugen. David hatte eine unerschütterliche Zuversicht, dass Gott ihn bewahren wird, über den Tod hinaus. Und gleichzeitig wusste er, dass er selber sterben muss. Und beides passt zusammen, weil David wusste, dass der Messias, kommend aus seiner Linie, den Tod besiegen würde. Und genau das würde dann bedeuten, dass David eben nicht im Tod bleiben würde, sondern in Ewigkeit Freude, die Fülle und liebliches Wesen zur Rechten Gottes erfahren würde. Also seine Bewahrung und der Sieg des Messias, die sind irgendwie miteinander verbunden. Und wahrscheinlich war es David nicht genau klar, wie das vonstatten gehen sollte. Petrus, der diese Pfingstpredigt gehalten hat, der hat dann auch später geschrieben in seinem ersten Brief, dass die Propheten von Christus geweissagt haben, dass sie danach geforscht haben, dass sie es versucht hatten zu verstehen, aber sie konnten es noch nicht so verstehen. Aber wir dürfen es nun verstehen und erkennen im Evangelium. Christus wurde Mensch, er wurde als ein Nachfahre Davids geboren, er starb am Kreuz für unsere Sünden, er hat die Strafe, nämlich den ewigen Tod, für unsere Sünden auf sich genommen, er hat die Schmerzen auf sich genommen, die unsere Sünden nach sich gezogen haben, und so hat er letztlich den Tod besiegt. Denn der Tod, der ewige Tod, ist ja die Strafe für unsere Sünden. Jesus starb für uns, er wurde begraben, aber sein Leib hat nicht die Verwesung gesehen. Sein Leib löste sich nicht auf, sondern er stand auf vom Tod zum Leben. Jesus tötete den Tod durch seinen Tod am Kreuz. Und wenn du an Jesus glaubst, wenn Jesus dein Zufluchtsort, dein Herr, dein Erbteil, dein Ratgeber ist, dann tötet Jesus deinen Tod durch seinen Tod am Kreuz. Wenn du zu Jesus gehörst, dann hast du schon jetzt das ewige Leben, weil du schon jetzt mit ihm durch den Geist verbunden bist. Wenn nun der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Halleluja. Der Geist ist schon in uns. Der wird uns lebendig machen. Stellt euch vor, ihr liegt auf eurem Tod, auf eurem Sterbebett. Und ihr wisst, jetzt kann es jeden Moment vorbeikommen. Der Atem wird weniger und weniger und weniger. Stellt euch das mal vor. Was kommt denn jetzt als nächstes? Was ist denn, wenn ich jetzt meinen letzten Schnaufer gemacht habe? Dann wissen wir es. Der Geist wird uns lebendig machen. Dann gehen wir einfach hindurch, durch den Tod und sind bei Christus. Nun ist das jetzt die berühmte Vertröstung auf das Jenseits gewesen, was ich gerade gemacht habe. Kaum wird der Druck ein bisschen größer und die Angst steigt, dann kommt der gute Christ, der gute Pastor, und was macht er seit Jahrhunderten? Er vertröstet dich aufs Jenseits und sagt, mach mal schön weiter. Ist es das jetzt gerade gewesen? Ja und nein. Wir haben den Trost, dass dieses Leben nicht alles ist. Dass mit dem Tod nicht alles vorbei ist, ja, dass wir nach unserem Tod nicht gerichtet, nicht verdammt werden, nicht selber die Strafe für unsere Sünden tragen müssen, sondern dass wir bei Gott sein können. Und wisst ihr was? Das ist ein herrlicher Trost. Es ist so wichtig, diese Perspektive haben zu können, diese Hoffnung. Und ich rede hier nicht von einer ungewissen Hoffnung, vielleicht kommt da ja noch was. Und ich wünsche dir, dass du das erfahren wirst, woran du geglaubt hast. Das ist es nicht. Es ist eine feste Zuversicht. Der Herr ist zu meiner Rechten. Ich werde nicht wanken, ewiglich. Und vielleicht ist uns das im Alltag nicht so wichtig. Vielleicht denken wir sogar oft, überhaupt nicht an das ganze Zeug. Vorgestern war Fritz und ich nochmal in der Stadt unterwegs, auf einem evangelistischen Spaziergang. Wir haben einige Leute angesprochen und die Mehrheit von ihnen, als wir sie dann auf den Tod angesprochen haben, was ist denn, wenn es hier vorbei ist, wo geht denn die Reise hin? Haben Sie mal Interesse, was davon zu erfahren? Nö. Aber wie herrlich ist es, wenn man alt geworden ist, wenn der Abend des Lebens angebrochen ist, diese Zuversicht haben zu können. Aber wisst ihr was? Irgendwann muss jeder von uns sterben. Und das kann jederzeit passieren. Nicht jeder hat das große Glück, 80 Jahre zu werden oder vielleicht sogar älter. Du weißt nicht, wann du stirbst. Ein paar Leute in Münster dachten auch nicht, dass sie gestern sterben. Und dann musst du vor deinen Schöpfer treten und musst Rechenschaft ablegen. Wie herrlich ist es, diesen Trost zu haben, wenn Menschen, die uns nahestehen, plötzlich und unerwartet sterben. Wie herrlich ist dieser Trost, wenn dein eigenes Kind vielleicht noch im Mutterleib stirbt. Dann ist der Schmerz heftig, natürlich. Aber dieser Trost, der trägt dich hindurch. Und die Leute können über Vertröstung aufs Jenseits spotten. Lass sie spotten. Dieser Trost ist ein herrlicher und wichtiger Trost. Und über diesen Trost können wir jubeln. Aber ich habe ja nicht nur mit Ja geantwortet, sondern auch mit Nein. Weil dieser Trost schon hier in diesem Leben eine wichtige Rolle spielt. Er prägt unser ganzes Leben. Wir werden erst im Himmel bei Gott sein und diese völligen Frieden und völlige Freude haben. Aber Christus ist durch seinen Geist und durch sein Wort schon jetzt bei uns. Er ist in uns. Er ist schon hier und heute unsere Zuflucht, unser Herr, unser größter Schatz, unser Erbteil und unser Ratgeber. Und alleine das ist der Grund, warum wir diese Hoffnung über den Tod hinaus haben. Und warum wir in jeder Not und in jedem Kampf zu Gott rufen können, bewahre mich, o Gott, denn ich vertraue auf dich. Amen.